Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist der Ostergruß der ersten Christen. Noch einmal, Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Glaubst du das wirklich? Macht es einen Unterschied in deinem Leben, dass er nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden ist? Was bringt denn das? Was ändert das in deinem Leben, dass Christus wirklich auferstanden ist? Ist es wirklich so wichtig, daran zu glauben? Ich möchte mit euch ein paar Verse teilen, die der Apostel Paulus schreibt im 1. Korinther 15. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug. Und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso werden auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Und später heißt es, der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch einen einzigen die Auferstehung. Und in Vers 32, hätte ich mich wohl in Ephesus in Lebensgefahr begeben, wenn ich nicht an die Auferstehung glauben würde? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann haben alle Recht, die sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und dann schreibt Paulus, kommt endlich zur Besinnung und sündigt nicht länger. Zu eurer Schande muss ich feststellen, dass einige von euch Gott im Grunde gar nicht kennen. Paulus sagt, der Glaube an die Auferstehung von Jesus macht etwas mit mir, ändert mein Leben komplett. Ich kann nicht einfach sagen, ich glaube an Jesus, dass er auferstanden ist und mein Leben bleibt unverändert. Das gibt's nicht. Dann stimmt was nicht. Er sagt, weil ich glaube, dass Jesus für mich auferstanden ist, dann bin ich auch bereit, mein Leben zu geben. Ich bin bereit, mein Leben zu riskieren, in Lebensgefahr mich zu begeben, weil ich erlebt habe, Jesus ist für mich gestorben, er ist auferstanden und dieses Leben ist nicht alles. Und das hat noch eine zweite Konsequenz. Wenn ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist und auferstanden ist, sagt er, komm endlich zur Besinnung. Und sündigt nicht länger. Das heißt, der Glaube an die Auferstehung befähigt mich, die Sünde zu überwinden, im Sieg zu leben, nicht länger so zu leben wie früher. Doch die Frage ist, warum sieht es oft so anders aus? Warum gibt es so viele Menschen, die sagen, ich glaube, dass Jesus gestorben und auferstanden ist für mich, aber in ihrem Leben merkt man keinen Unterschied? Kennt ihr auch solche Menschen? Die bekennen sich zu Jesus. In einem Taufgespräch hat mich einer der Täuflinge gefragt, ja, aber wie ist das genau? Ich kenne auch Leute, die sich taufen lassen haben und die leben immer noch gleich. Irgendwie spüren wir, es müsste sich doch etwas ändern, oder, wenn wir an Jesus glauben. Und warum ist es oft anders? Der Grund für dieses Dilemma ist oft, wir halten am alten Leben fest und sind nicht bereit loszulassen. Aber wenn wir den lebendigen Christus im Alltag wirklich erfahren wollen, dann müssen wir, wie er, unser altes Leben verlieren, bevor wir unser neues Leben finden können. Hans-Peter Reuert, das war ein bekannter Evangelist, leider viel zu früh gestorben in einem Bergunglück in Österreich. Der hat es mal so formuliert, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Wie geht denn das? Wie kann man sterben, bevor man lebt? Wie geht denn das? Wir werden uns heute Morgen die Worte von Paulus aus dem Römerbrief Kapitel 6 anschauen. Und er erklärt im Römerbrief, Jesus Christus hat sein Leben für uns gegeben. Das ist Gnade, das ist ein Geschenk, wir können das nicht verdienen. Und dann gibt es welche, die sagen, okay, wenn alles eine Gnade ist und ein Geschenk und die Vergebung einfach als Geschenk empfangen wird, Besteht nicht die Gefahr, dass wir weiterhin so leben wie bisher? Jesus vergibt uns ja. Und darauf antwortet Paulus im Römer 6, Vers 1, was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren? Sollen wir weiter sündigen wie bis jetzt, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne, das kommt nicht in Frage. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Wie sollen wir weitermachen wie bisher? Wir sind ja der Sünde gestorben. Hä? Ja, wann bin ich denn gestorben? Ich lebe ja noch. Wie geht denn das? Wenn wir in der Bibel von der Sünde lesen, denken wir schnell an moralisches Fehlverhalten, oder? Aber Sünde ist in erster Linie in der Bibel eine Haltung, eine Lebenseinstellung, meine Abwendung von Gott, meine Auflehnung Gott gegenüber, dass ich selber Gott sein will. Das ist das Problem. Und daraus resultieren die einzelnen Sünden im Denken, im Reden, im Verhalten und in der Unterlassung. Und Paulus sagt, wenn ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, wenn ich seine Gnade und seine Vergebung empfangen habe, dann bin ich für die Sünde gestorben. Ich habe mir überlegt, ja, was heißt denn das genau? Und mir ist heute Morgen so das Bild gekommen, stell dir vor, jemand ist gestorben, aber auf seine Adresse kommen immer noch Rechnungen. Was passiert mit diesen Rechnungen? Nichts. Die Person ist ja gestorben. Die kann nicht mehr belangt werden, die kann nicht mehr betrieben werden. Nee, es passiert einfach nichts. Irgendwann hören die auf, Rechnungen zu schicken. Und so ist auch mit der Sünde. Wenn wir gestorben sind für die Sünde, wenn wir tot sind für die Sünde, dann hat die Sünde nicht mehr einfach Einfluss auf uns, hat nicht mehr einfach Macht über uns. Vielleicht sagst du, Moment, aber kann man denn sündlos leben? Nein, das sage ich nicht. Aber die Sünde muss uns nicht länger beherrschen, weil wir tot sind für die Sünde, sagt Paulus. Und die Frage ist ja, wann ist denn das passiert? Der Punkt ist, viele glauben, dass Jesus gestorben, begraben und auferstanden ist. Aber sind sich dessen nicht bewusst, dass auch wir mit Jesus gestorben, begraben und auferstanden sind. Paulus geht sogar weiter im Epheserbrief. Er sagt, wir sind hineinversetzt worden an himmlischen Orten durch Christus. Das ist unsere Stellung vor Gott. Wir fühlen uns nicht so, oder? Ich bin immer noch auf der Erde, nicht im Himmel. Aber vor Gott haben wir eine neue Identität, eine neue Stellung. Ich bin mit Christus gestorben, begraben, auferstanden und zum Himmel aufgefahren. Das ist meine Stellung. So sieht mich Gott, wann das passiert ist. Er schreibt hier weiter, oder wisst ihr nicht, eigentlich müsstet ihr das wissen, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinem Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln, ein neues Leben führen. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wisst ihr eigentlich, dass wir heute an einer Beerdigungsfeier gekommen sind? Zwei Leute sagen, ich sterbe mit Jesus und lass mich begraben, damit ich mit Jesus auferstehen kann. Weißt du, Paulus sagt, wisst ihr nicht, habt ihr es noch nicht erkannt? Eigentlich müsstet ihr das wissen. Ist euch nicht bewusst, dass ihr eigentlich schon tot seid? Ja, ich lebe noch. Aber gegenüber der Sünde bin ich wie tot. Wann ist das passiert? Durch die Taufe. Alle, die sich haben taufen lassen, haben sich mit Jesus identifiziert in seinem Sterben, in seinem Begräbnis, in seiner Auferstehung. Das ist nicht einfach nur ein schönes Symbol und so, machen wir auch noch ein Ritual dazu, sondern es heißt, durch die Taufe passiert etwas Unglaubliches. Wir werden wir sterben mit ihm in seinem Tod. Wir werden begraben und wir werden auferweckt. Und das heißt, wir werden mit ihm eins gemacht. Was heißt denn das? So eine starke Verbindung mit Jesus. Wenn Gott Vater mich sieht, dann sieht er nicht mehr mich, sondern Jesus in mir. Und wo ist das Problem? Dass wir oft das nicht erkennen. Wir bezeugen und glauben, ja, Jesus ist gestorben, begraben und auferstanden, aber wir vergessen zu bezeugen und zu bekennen, ich bin auch gestorben und ich bin auch begraben und ich bin auferweckt worden mit Jesus. Und das passt uns irgendwie nicht, oder? Sterben. Wir müssen nicht körperlich sterben, aber mein Ich, mein Ego soll täglich sterben. Kennt ihr das auch? Dieser Ego, der Luther hat gesagt, ich habe mein alter Mensch zwar ersäuft, aber der kann noch schwimmen. Der kommt wieder, immer wieder an die Oberfläche, der wehrt sich dagegen. Kennt ihr auch diesen alten Adam, den alten Ich? Ich habe mir überlegt, ja, was heißt das, jemand tot ist? Was hat ein Toter nicht mehr? Hat nichts mehr zu verlieren, oder? Ein Toter hat keine Schulden mehr, keine Ängste mehr, keine Sorgen mehr, aber auch keine Wünsche mehr, keine Ziele mehr, oder? Und hier sagt Paulus, ihr seid tot in Christus. Und ich merke, ich habe noch so viele Wünsche. Es geht noch so viel um mich und was mir alles passt und nicht passt. Und ich nehme mich oft so wichtig. Und wir werden eingeladen, mit Jesus zu sterben. Jeden Tag das Kreuz auf uns nehmen und sterben. Es ist einfach einmal zu sterben, aber jeden Tag zu sterben, ist nicht so einfach. Und es geht nicht einfach darum, dass wir alles wegwerfen, unser Leben wegwerfen, sondern es passiert ein Tausch. Wenn ich bereit bin, mit Jesus zu sterben, begraben zu werden, dann werde ich auch seine Auferstehung erfahren. Dann werde ich auch teilhaben an seinem neuen Leben. Und wir sagen, Jesus, ich will schon das neue Leben haben, aber das alte auch noch. So. Beides. Jesus, ich will schon noch deine Auferstehungskraft. Wir haben gesungen, diese Auferstehungskraft ist in mir. Das will ich auf jeden Fall, oder? Ihr auch, oder? Aber ich will auch noch wollen. Ich will auch noch etwas sagen. Ich will auch noch wichtig sein. Und das ist oft das Problem, dass wir den Eindruck haben, wenn wir unser Leben, altes Leben loslassen, dann haben wir alles verloren. Aber Jesus lädt uns ein, uns einzumachen mit ihm, mit seinem Tod, mit seinem Begräbnis, damit wir erleben, dass der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt wird. Es ist wie, wenn wir Sklaven der Sünden waren. Die Sünde wie ein Sklaventreiber, wie ein böser Chef. Und die Sünde hat uns immer wieder befohlen, was wir tun sollen und was nicht. Und ohne Jesus mussten wir immer folgen. Ja, das mache ich, ja, das mache ich. Wir konnten gar nicht anders. Aber Jesus hat uns frei gekauft von dieser bösen Sünde, von dieser bösen Chefin. Und wir müssen nicht länger gehorchen, wir müssen nicht länger folgen. Einem toten Sklaven kann man nicht mehr befehlen, oder? Und diese Realität ist uns zu wenig bewusst. Wir denken, ja, ich muss länger so machen wie bis jetzt. Wie siehst du dich? Ist dir bewusst, dass du schon tot bist? Wie denkst du über dein altes Leben ohne Jesus? Ist er schon tot? Ich habe kürzlich wieder mal eine Geschichte gelesen, die so gut veranschaulicht, was das bedeutet, so sinnbildlich tot zu sein für die Sünde. Das war am 13. Oktober 1977. Eine Boeing 737 der Lufthansa wird auf dem Flug von Mallorca nach Frankfurt von PLO-palästinensischen Terroristen entführt. Der Anführer, Kapitän Mahmoud, verlangt die Freilassung von 9 Terroristen aus deutschen Gefängnissen. Er dirigiert das Flugzeug zuerst nach Rom, nachher nach Zypern, Bahrain, Dubai, Aden und nachher am Schluss nach Mogadischu in Somalien. Nach schrecklichen Tagen der Ungewissheit gelingt es der deutschen Antiterrortruppe, 3 Terroristen zu töten und alle 86 Passagiere konnten gerettet werden. Kurz bevor das Flugzeug gestürmt wurde, fragte die Stewardess Gabi Dillmann, eine der 2 weiblichen Terroristen, hast du denn keine Angst vor dem Tod? Wisst ihr, was sie geantwortet hat? Nein, wir sind schon lange tot. Wir sind längst in Palästina gestorben. Sie betrachteten sich selbst als tot ab dem Moment, als sie sich entschieden, der PLO, dieser Terroristenorganisation, beizutreten. Sie waren zwar noch lebendig, aber sie erklärten sich, ich bin tot, es zählt nicht mehr, was ich will, sondern was diese Organisation will. Und ähnlich ist auch mit der Nachfolge von Jesus. Wir geben unser Leben nicht für etwas Böses, für etwas Irdisches, für etwas Dummes, aber wenn wir unser Leben Jesus hingeben, dann bin ich wie tot. Das ist die Einladung von Jesus. Aber es ist nicht einfach so, dass wir unser Leben verlieren, sondern er gibt uns sein Leben. Er sagt, ich will in dir leben. Stell dir vor, früher mussten ja die Leute nach Jerusalem pilgern, um Gott zu begegnen. Und jetzt kommt Gott in dir wohnen. Aber er braucht Platz. Und solange es noch so viel von deinem Ich drin ist, wird es eng hier. Es hat nicht Platz für 2. Und Jesus will in dir wohnen. Und deshalb ist die Einladung zu sterben eine schmerzhafte Einladung, aber nur so können wir auch sein Leben erfahren. In Matthäus 10, 39 sagt Jesus ganz klar, wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Deshalb konnte auch Paulus im Galater 2 schreiben, durch das Gesetz werde ich verurteilt, weil ich es nicht erfüllen kann. Ich aber bin mit Christus gekreuzigt, so dass ich jetzt nicht mehr unter dem Gesetz stehe, sondern für Gott lebe. Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Wenn ich wirklich erkannt habe, dass Jesus sein Leben für mich gegeben hat, er ist gestorben am Kreuz für meine Schuld, für meine Schande, für jeden Fluch, der auf meinem Leben gewesen ist, dann diese Liebe, die er mir am Kreuz zeigt, macht mich bereit zu sagen, mein Leben gehört dir, ich lebe nicht länger, sondern Christus lebt in mir. Und wenn Christus in mir lebt, dann ist die Frage nicht, was ich wünsche und was ich für Träume und Ziele noch habe, sondern Jesus, was willst du von mir? Jesus, was sind deine Ziele? Was sind deine Wünsche? Wie kann ich dich am meisten ehren durch mein Leben? Deshalb sagt Hans-Peter Reuer, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Bist du schon gestorben? Woran hältst du noch fest? Was fällt dir schwer, Jesus abzugeben? Solange wir immer noch unseren egoistischen Wünschen nachgehen, hat Jesus zu wenig Platz in unserem Leben, um sich entfalten? Bist du schon mit Christus gestorben? Hast du ihm alles übergeben? Deine Rechte, deine Ziele, deine Wünsche, deine Träume? Wir denken, wow, wir sprechen immer von den Menschenrechten. Wir haben noch so viele Rechte und wir kämpfen für unsere Rechte, oder? Aber was für Rechte hat ein Sklave, der gerade freigekauft worden ist? Er gehört seinem Herrn. Und Paulus sagt, wir gehören nicht länger uns selber, sondern wir gehören Gott. Wisst ihr, was für ein Recht wir haben? Alle, die ihn aufnahmen und an seinem Namen, am Namen von Jesus glauben, gab er ihnen das Recht. Welches Recht? Kinder Gottes zu werden. Das ist das größte Recht. Und wenn ich dieses Recht habe, dann brauche ich kein anderes Recht. Dann habe ich so viele Privilegien, dann bin ich ein Erbe des Himmels, ein Erbe vom Vater im Himmel. Dieses Recht genügt mir. Es ist nicht so, dass Jesus mir einfach alle Rechte wegnimmt und alle meine Wünsche und alles, was schön ist in meinem Leben und sagt, ja. Nein, er will uns das größte Recht schenken, das uns frei macht, dass wir diese Auferstehungskraft von Jesus erfahren können. 2. Korinther 5, 15 schreibt Paulus, und der Jesus ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Für wen lebst du noch? Für wen? Geht es immer noch so fest um dich oder um ihn? Johannes, der Täufer, sagt, Jesus muss wachsen und ich muss abnehmen. Immer weniger von mir und immer mehr von ihm. Und das ist nicht einfach ein Verlust, sondern ein Gewinn, wenn ich das realisiere. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Wir klammern uns so fest an diesem vergänglichen Leben, denken, wow, die 80 Jahre, die 90 Jahre, vielleicht 100 Jahre, holen wir alles daraus, alles. Und wir vergessen, dass Jesus uns etwas anderes schenken will, ein unvergängliches Leben. Nie länger zu sterben. Der Tod herrscht dann nicht mehr über mich. Ist euch auch schon aufgefallen, dass Menschen, die an die Auferstehung glauben, auch anders sterben? Die haben Hoffnung, die haben keine Angst mehr vor Sterben. Auch in dieser Situation, die wir erleben, sollten Christen keine Angst haben. Wir sind anders, wir haben diese Auferstehungshoffnung. Und wir sind auch der Sünde gestorben. Die Sünde muss uns nicht länger beherrschen. Jesus gebraucht ein spezielles Bild vom Weizenkorn und sagt, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn, ganz allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Ja, ein Weizenkorn kann auch denken, ja, es ist nicht lustig unter der Erde, es ist dunkel und ich bleibe allein und so. Aber ohne Sterben geschieht keine Multiplikation. Und das ist die Einladung von Jesus an uns, loszulassen, bereit sein, begraben zu werden mit Jesus, weil er viel mehr aus unserem Leben machen will. Er will Multiplikation, viel Frucht durch uns bewirken. Aber was heißt das konkret, für die Sünde tot zu sein und für Gott zu leben? Paulus sagt weiter, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Paulus sagt zuerst, haltet euch für tot gegenüber der Sünde. Bedenkt, seid euch bewusst. Das heißt, zuerst muss mein Denken erneuert werden, bevor sich mein Verhalten ändert. Und so oft fangen wir mein Verhalten an und sagen, oh ja, ich muss sterben für die Sünde und das darf ich nicht mehr und das soll ich nicht mehr tun. Nein, es fängt im Denken an. Wer bin ich? Wie sieht mich Gott? Ich bin gestorben, begraben, auferweckt mit Jesus. Und wenn ich mir das bewusst bin, ich bin tot in Gottes Augen. Mein alter Adam, mein alter Ich ist gestorben. Dann hat das Auswirkungen. Aber wenn ich glaube, ja, ich bin halt ein Sünder und der sündigt halt, ein Sünder sündigt halt, oder? Also das ist doch das Normalste. Und oh ja, man kann doch nichts, alle leben so. Dann wird das Auswirkungen haben. Aber wenn ich mir bewusst bin, wie Gott mich sieht, dass die Sünde mich nicht länger beherrschen muss, dann werde ich auch durch die Auferstehungskraft von Jesus erleben, wie das eine Realität wird in meinem Leben. Was sprichst du über dich selber? Was denkst du über dich selber? Das hat Kraft. Worte haben Macht. Und wenn ich immer sage, ich bin halt ein Sünder, ich kann ja nicht anders, dann wirst du nicht anders können. Aber wenn ich sage, ich bin ein Überwinder, ich bin gestorben, begraben und auferstanden mit Jesus, dann werde ich auch seine Auferstehungskraft in meinem Leben erfahren. Also haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Erneuert euer Denken, seid euch bewusst. Aber für Gott lebt in Christus Jesus. Wenn die Sünde kommt, kannst du sagen, schick Jesus an der Tür und sag, ich bin da, die ist nicht mehr zu haben. Er ist tot. Es gibt eine Geschichte vom Augustinus, das war ein Kirchenvater und er hat ein gottloses Leben geführt, bevor er Jesus kannte, hat mit vielen Frauen gelebt. Und eines Tages sieht er eine Frau, mit der er früher lebte und sie belästigt ihn. Augustinus, Augustinus, kennst du mich nicht mehr? Ich bin's doch. Und wisst ihr, was Augustinus sagt? Ja, aber ich bin's nicht mehr. Ich bin's nicht mehr. Ich bin nicht mehr der alte Augustinus. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Wenn du versucht wirst, der Sünde wieder nachzugeben, kannst du sagen, nein, ich bin's nicht mehr. Ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Der Versuchung widerstehen durch die Kraft von Jesus. Und dann heißt es, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Wir sündigen auch durch unseren Körper. Und es geht nicht darum, dass ich mich möglichst anstrenge, ja nicht mehr zu sündigen, sondern das soll ich nicht mehr tun, aber was soll ich dann tun? Ich soll meine Glieder hingeben als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Also das ist der Schlüssel, je mehr ich mich Gott hingebe, Hingabe, totale Hingabe, wenn ich sage, hier bin ich. Gott, brauchst du meinen Körper, brauchst du meine Hände, brauchst du meine Ohren, meine Augen, alles, brauchst du mein Denken. Je mehr ich Gott all das hingebe, hat das andere nicht mehr Platz in meinem Leben. Wenn ich beschäftigt bin, das zu tun, was Gott von mir will, dann habe ich keine Zeit mehr für das andere. Es ist nicht eine Frage, ob ich gehorche oder ob ich beherrscht werde, sondern wem gehorche ich? Wer beherrscht mich? Entweder die Sünde beherrscht mich oder Gott hat die Herrschaft in meinem Leben. Und wenn ich mich Gott unterordne und mich von ihm beherrschen lasse, dass ich sage, Gott, du bist der Herrscher, du hast das Sagen in meinem Leben, dann werden die anderen Stimmen verstummen. Die Sünde muss nicht länger über mich herrschen. Ich sage, weißt du was, schweig jetzt. Jesus herrscht in meinem Leben, er hat das Sagen. Die Sünde wird nicht herrschen über euch. Das ist das, was Jesus uns schenkt durch seine Auferstehung. Der Glaube an den Tod und die Auferstehung von Jesus ist nicht einfach etwas Theoretisches. Es hat eine Auswirkung auf mein Leben. Es bringt mir Sieg über die Sünde, Sieg auch über den Tod. Ich muss den Tod nicht mehr fürchten. Er gibt mir Kraft zu widerstehen und ein neues Leben zu führen, ein Leben ohne Ende. Merkst du, es ist so unsinnig, an diesem alten Leben festzuklammern, wenn Jesus dir ein Leben ohne Ende schenken will. Es ist so eine Lüge, dass wir beides haben können. Nein, es sagt, ich gebe dir das Neue, aber zuerst musst du deine Hand öffnen. Und oft so klammern wir uns fest und sagen, Jesus, warum beschenkst du mich nicht? Jesus, warum segnest du mich nicht? Ja, deine Hände sind voll, oder? Aber wenn du deine Hände öffnest und leere Hände hast, dann kann Jesus auch dich erfüllen und dich beschenken mit seiner Auferstehungskraft. Was steht noch im Weg, dass du den auferstandenen Jesus in deinem Leben erfährst? Was hältst du noch? Woran hältst du noch fest? Was willst du nicht loslassen? Jesus lädt uns zu einer vollen Hingabe ein heute. Nicht einfach das ein bisschen, sondern entweder ganz im alten Leben bleiben oder ganz im neuen Leben mit Jesus. Bist du bereit dazu? Sterben ist nicht einfach, jeden Tag zu sterben, das alte Leben loszulassen, aber wir haben so viel zu gewinnen. Die Kraft des auferstandenen Jesus in uns. Ich werde jetzt mit uns beten Aber bevor wir beten, möchte ich dich herausfordern, dir Gedanken zu machen. Was hat sich in deinem Leben verändert, weil du an den auferstandenen Jesus glaubst? Was beherrscht dich nicht länger? Wo hast du die Auferstehungskraft von Jesus in deinem Leben erfahren? Und ich glaube, jeder und jede von uns, die Jesus bezeugt, hat etwas erfahren. Deshalb bist du überhaupt hier und schläfst nicht aus heute Morgen, oder? Ich werde jetzt beten, dann habt ihr die Möglichkeit, zum Mikrofon zu kommen und in einem kurzen Satz zur Ehre von Gott zu erzählen, das ist heute anders, das beherrscht mich nicht mehr. Dort und dort habe ich in meinem Leben die Auferstehungskraft von Jesus erfahren. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Sterben am Kreuz, dass du sogar im Grab geblieben bist bis am dritten Tag und dass du auferstanden bist am Sonntagmorgen aus den Toten. Und ich danke dir, dass diese Wahrheit auch mein Leben verändert hat, dass ich nicht mehr der gleiche Adrian bin. Danke. Danke für die Auferstehungskraft, die in uns lebt und dass du uns immer mehr veränderst, immer mehr hilfst, der Sünde zu widerstehen und dir zu dienen, dir zu gehorchen. Ich danke für das Leben ohne Ende, das jetzt schon beginnt. Danke, dass der Tod keine Macht mehr über uns hat, weil wir wissen, du bist die Auferstehung, du bist die Auferstehung und das Leben. Und wer an dich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Danke für die Hoffnung, die wir haben. Danke, dass der Tod uns keine Angst mehr macht. Danke, dass wir ewig mit dir leben werden. Und bis es soweit ist, dann hilf uns, so zu leben in unserem Alltag, dass deine Auferstehungskraft in uns sichtbar wird. Die Sünde soll uns nicht länger beherrschen. Danke, dass du das ermöglicht hast. Amen.